Schauen wir uns kurz mal an, wie wir uns auf die nächste Welle vorbereiten können.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Jetzt könnte die Frage kommen, der Janosch ist krank, was heißt die nächste Welle vorbereiten? Es geht abwärts. Wie immer möchte ich die aktuellen Entwicklungen aus einem völlig anderen Blickwinkel beleuchten. Und immer dann, wenn jemand mir sagt, boah, was will denn der? Es geht ja abwärts. Heißt das für mich im Grunde, dass ich mit diesem Menschen zu wenig geplaudert habe, zu wenig Hintergrundinformation da ist, um sich von den aktuellen Kursen emotional loslösen zu können. Wer das nicht schafft, der ist arm dran. Aus zwei Gründen, weil einerseits die tägliche Stimmungslage davon abhängig zu machen, ob jetzt aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Wertekurse nach oben gehen oder nach unten, das ist wirklich schade. Es geht, glaube ich, um was Wichtigeres im Leben, als sich damit fertig machen zu lassen. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, aus anderen Blickwinkeln das auch zu beleuchten. Wenn wir jetzt seit Jahresanfang die Wertentwicklungen anschauen, dann sehen wir eines, 2022 sind grosso modo ohne Krieg alle Anlagekategorien gefallen. Die Sondersituation Krieg hat manche Assetklassen oben gehalten oder nach oben gepusht. Die können, wenn sie in einem Portfolio sind, kompensieren. Aber 2022 geht es darum, dass hier gesamtheitlich Kaufkraft nach unten wegbricht. Nicht wegen der Inflation. Wegen der Inflation würde nur manche Anlageklassen an Kaufkraft verlieren. Aber die Kaufkraft sinkt insgesamt aus einem ganz anderen Grund. Und das ist die Liquiditätsentwicklung von der Seite der Notenbanken. Aber schauen wir das nur ganz langsam an. Wenn wir seit Jahresanfang die Wertentwicklungen von den ganz, ganz großen Unternehmen uns anschauen, Apple minus 17, Microsoft minus 16, Amazon minus 34, Meta minus 21, Tesla minus 42, Netflix mit minus 64. Das hört sich jetzt mal sehr viel an und hält als Schlagzeile auf jeden Fall schon was her. Das kann man gleich so platzieren in den Medien, dass im ersten Quartal, in den ersten vier Monaten des Jahres die ganz großen Unternehmen massiv Geld verlieren. Eine Schlagzeile war, das Vermögen der Superreichen schmilzt weg. Aber da steht nichts, was davor war, auf welche Ebenen abnormal buchhalterisch Werte gehoben wurden. Und es ist, dieser Vergleich ist zu kurz. Die heutigen Werte zu vergleichen mit Jahresanfang ist einfach zu kurz. Und ich möchte dann im weiteren Verlauf des Podcasts heute darauf zurückkommen, warum, wenn schon Vergleich, dann auf jeden Fall vor der Zeit vor dem Covid-Ausbruch ein Vergleich sinnvoll ist, aber nicht innerhalb der Covid-Sondersituation. Eine andere Schlagzeile, Bloomberg macht ja immer wieder diese superreichen Aufstellungen und da ist jetzt aufgezeigt worden, dass die 50 wohlhabendsten Milliardäre, überwiegend natürlich Amerikaner, bis 22. Mai in Summe 563 Milliarden Dollar Vermögen verloren haben. Das hört sich alles so super an, aber die meisten haben dieses Vermögen gar nicht realisiert, haben es gar nicht gehabt. Für sie ist es auch gar nicht so wichtig, weil diese Vermögenswerte tatsächlich nur auf dem Papier sind. Es ist einer dabei, der Elon Musk, der im Moment auf die Darstellung seines Gesamtvermögens vielleicht angewiesen ist, wenn er tatsächlich diese Übernahme von Twitter durchführen will, weil er seine Papiervermögenswerte als Besicherung für Kredite nehmen will. Aber auch das später. Jeff Bezos angeblich 61 Milliarden verloren. Zuckerberg 54 Milliarden. Larry Page 29. Bill Gates 21 Milliarden. Und das Interessante ist, unter den Top 5 Superreichen gibt es einen, der komplett ausschert und sich gegen diesen Trend stemmt. Das ist der Warren Buffett. Und immer wieder kehren wir zurück zu dieser Basisstrategie von Warren Buffett, der also, man könnte sagen, mit seiner Strategie, die er auch selber nicht erfunden hat, von Benjamin Graham übernommen und über 100 Jahre ausgebaut, verfeinert. Es ist die Core-Strategie, dass er sagt, ich kaufe mir Werte, die einerseits eine innere Substanz haben, einen inneren Wert haben, losgelöst von aktuellen Kursentwicklungen, und auf der anderen Seite auch die Investitionsentscheidungen nicht aufgrund von aktuellen Kursen passieren, sondern wenn insgesamt das passt, und die breite Aufstellung des Portfolios hilft ihm, weil er nicht nur auf irgendwelche Modethemen aufgesetzte Portfolios hat, sondern sehr breit gestreut. Und man darf nicht vergessen, Warren Buffett hat mit Berkshire Hathaway trotzdem Vermögen ausgebaut, obwohl er Großinvestor ist bei Amazon, Großinvestor ist bei Apple. Apple minus 17%, Amazon 34% minus, und dennoch ist Warren Buffetts Portfolio plus. Und das zeigt wieder mal, dass breite Diversifikation ein Schlüssel ist, um einerseits stabil und andererseits sich abgesichert in welchen Phasen des Marktes auch immer zu bewegen. Eine Aussage, die immer wieder auftaucht und die ist mir auch in den letzten Tagen so wieder in die Hand gefallen und die muss ich auch kommentieren, die lautet, das Geld ist ja nicht weg, hat nur wer anderer. Und ich muss kurz darauf reagieren und sagen, das ist Bullshit. Die Aussage ist tatsächlich Soße. Also ich gehe mal davon aus, wir reden über seriöse und legale Anlagestrategien, nicht über kriminelle Machenschaften und nicht über Betrug. Dort würde das vielleicht stimmen, aber wenn wir die Kapitalanlagemärkte hernehmen, dann ist die Aussage einfach zum Kübeln. Und das legt mich immer wieder auf, weil dieser schale Beigeschmack bei den Menschen bleibt, die das sich anhören müssen, dass sie über den Tisch gezogen wurden. Und also gehen wir nochmal zurück und gehen davon aus, dass wir mit dem legalen Kapitalmarkt arbeiten und beleuchten kurz, wie entstehen denn überhaupt Werte und was heißen innere Werte und aktueller Kurs. Nehmen wir eine sehr einfache Darstellung, eine Insel. Wir leben auf einer Insel und auf dieser Insel gibt es 5 Immobilien. Diese Immobilien, davon gehen wir aus, sind alle gleich, haben den gleichen Basiswert, haben gleiche Lage, sind gleich interessant, also alles gleich. Und eine Immobilie kostet 100.000 Euro. Sind viele Käufer da, 5 Käufer da, die kaufen die Immobilien. Das heißt, jede Immobilie ist um 100.000 Euro gekauft worden. Diese Insel hat also immobilienseitig betrachtet einen Wert von 500.000. Ob jetzt Euro, Dollar, das ist völlig egal. Das ist mal die Basis. Und dann kommt ein Käufer von außen mit zusätzlicher Liquidität und sagt, er möchte sich da eines dieser Häuser kaufen und er kauft sich das eine Haus um 200.000. Das heißt, es ist ein Deal um 200.000 abgewickelt worden. Was passiert jetzt buchhalterisch mit der Bewertung der anderen Häuser? Das Interessante ist, die steigen automatisch im Wert, nur weil ein Haus verkauft wurde. Damit steigen die Bewertungen der anderen Häuser, die sind noch alle nicht verkauft worden. Wir wissen auch gar nicht, ob es Käufer dafür gäbe um 200.000, aber es passiert dann eine höhere Bewertung und das passiert heute auch sehr oft in den Märkten, deswegen sind täglicher Handel so wichtig, weil mit dem täglichen Handel, wenn man heute in einer Region lebt und man schaut, welche Häuser sind verkauft worden, dann redet man sich zumindest ein, dass das eigene Objekt jetzt auch mehr wert ist, weil in der Nachbarschaft etwas verkauft wurde um einen höheren Preis. Wenn ich es nicht verkaufen will, kann ich mir einreden, was ich will. Wenn ich es verkaufen will, ist es gut zu sehen, aha, um höhere Preise gehen heute die Immobilien weg, dann sollte ich verkaufen. Viele, die, mit denen ich so rede über Immobilien, und die sagen, ja, da ist das verkauft worden. auch unser Haus ist im Wert gestiegen, ist dann oft so, dass ich sage, okay, würdest du verkaufen? Und dann kommt sofort die Aussage, naja, aber was mache ich dann? Wo gehe ich dann hin? Auch die Häuser, die ich kaufen will, sind ja im Wert möglicherweise gestiegen. Das heißt, ich verkaufe hier zwar teuer, aber ich kaufe dann woanders teuer wieder ein. Also es ist eigentlich dann quasi ein Nullsummenspiel, oder nichts passiert. Wo ich dann bei vielen sage, sag mir ganz ehrlich, um welchen Preis würdest du denn tatsächlich verkaufen? Welcher Preis ist es, wo du nicht nur dir selber einredest, ah, mein Haus ist mehr wert, sondern bei welchem Preis würdest du, wenn jemand kommt, sagen, ja, 3 Monate Zeit zum Räumen und dann gehe ich. Natürlich musst du dir was anderes kaufen. Und das ist eine ganz andere Dimension dann plötzlich. Ohne Druck verkaufen zu müssen, sind die Preise natürlich höher, als unter Druck das Haus hergeben zu müssen. So, wir sind jetzt wieder auf unserer Insel. Auf der Insel sind jetzt plötzlich, und unsere Insel ist plötzlich nicht mehr 500.000 wert, sondern weil diese eine Immobilie um 200.000 verkauft wurde, ist die Insel plötzlich 1 Million wert. Dieser Wert ist nett, hat keine Auswirkung grundsätzlich, wenn nicht einer der Hausbesitzer hergehen würde und diesen höheren Wert seiner Bank quasi verkauft und sagt, ich möchte dafür, ihr habt es da als Sicherheit mein Haus, ich möchte dafür im Gegenwert einen Kredit aufnehmen. Bei Immobilien könnte es durchaus sein, dass die Bank bis zu 50% das belehnt und der bekommt, und das ist jetzt die Frage, welchen Wert akzeptiert die Bank? Eine konservativere Bank wird sagen, das ist mir völlig egal, dass jetzt dadurch, dass ein Verkauf durchgeführt wurde und die Häuser angeblich 200.000 wert sind, wir gehen von der Basis, vom Basiswert aus und geben dir nur für 100.000 als Sicherheit einen Kredit, das heißt, du bekommst 50.000. Es könnte aber sein, dass er zu einer sehr aggressiven Bank geht, die sowohl ihr Kreditvolumen nach oben pushen wollen, als auch die neuen Bewertungen schon berücksichtigen. Und dann bekommt er plötzlich aufgrund der 200.000 in der Hälfte 50.000 für 100.000 einen Kredit. Und solange die Zinsen unten bleiben, ist das alles in Ordnung, aber dann beginnt plötzlich die Zentralbank die Zinsen zu heben. Und weil dieses Geld aber nicht so investiert wurde, dass damit Cashflow generiert wird, gerät dieser Hausbesitzer unter Druck und muss sein Haus verkaufen, weil die Bank klopft und sagt, ja, lieber Freund, du musst entweder die Zinsen bezahlen oder wir brauchen Sicherheiten oder du musst Teile tilgen. Und der geht raus und sagt, okay, ich verkaufe das Haus jetzt um 200.000. Niemand will es haben. 150, kein Käufer. Um 100, immer noch kein Käufer. Und ein Nachbar, der eigentlich das so schmunzelnd anschaut, sagt, du, wenn du bei 50 angekommen bist, kaufe ich. Dem Besitzer bleibt nichts anderes über, er muss um 50 verkaufen, weil auf der anderen Seite hat er Druck. Weil jetzt um 50 das letzte Haus verkauft wurde, sinkt plötzlich der Wert für alle Häuser von vorher buchhalterisch 200 auf 50. Und somit ist die Insel nicht mehr 1 Million wert, sondern 250.000. Und dann kommt eine Schlagzeile, es ist ein Wert von 750.000 vernichtet worden. Diesen Wert hat es vorher überhaupt nicht gegeben. Das war nur eine buchhalterische Einpreisung von einem Deal. Und die Insel ist heute auch nicht 250.000 wert. Diese Einpreisung ist passiert, weil ein Haus um 50.000 verkauft wurde, statt innerem Wert 100.000. Warum ist das so passiert? Naja, weil der eine Kandidat unter Druck war. Und das hat der Markt ausgenutzt. Warum hat der eine um 50.000 gekauft? Weil er gesagt hat, naja, es normalisiert sich alles wieder. Und dann kehren wir zu inneren Wertes des Hauses zurück. Und wenn ich heute um 50 gekauft habe und irgendwann um 100 verkaufe, naja, habe ich 100% Gewinn. Und das ist gut. Ich habe keinen Druck. Und wenn es sein muss, ja, behalte ich das zweite Haus und möglicherweise vermiete ich das, habe Mieteinnahmen und kann daraus sogar Cashflow generieren. Das ist deswegen wichtig, dass wir das so verstehen, weil damit merken wir, dass die Kurse, die aktuell an den Märkten sich abspielen, in den meisten Fällen nichts mit den inneren Werten der Unternehmen zu tun haben. Vorausgesetzt, wir haben Unternehmen, die einen inneren Wert haben. Und in solchen Phasen, wie auch jetzt, wo diese innere, die äußere Liquidität, wie in der Covid-Phase die Notenbanken, die Liquidität wieder abziehen, sinken alle künstlich aufgeblasenen Bewertungen der letzten paar Jahre wieder ab. Und wenn alle Assetklassen an Wert, an Kaufkraft verlieren, dann geht es in solchen Phasen nicht darum, jetzt Glücksritter zu spielen, sondern durch breite Diversifikation möglichst viele Assetklassen im Portfolio zu haben, um hier sich dementsprechend abzusichern. Und vor allem das Wichtige ist, in solchen Phasen nicht irgendwelche Versprechen und Zukunftsunternehmen und Visionen und Blabla zu haben, sondern überwiegend Value-Werte, also solche Unternehmen, die gesunde Geschäftsmodelle haben, die Cashflow generieren, die Einnahmen haben, weil in solchen Phasen, wie bei dem schlauen Nachbarn, der das Haus um 50.000 gekauft hat und dann auch noch vermietet hat und daraus auch noch Cashflow generiert hat, also Einnahmen, in solchen Phasen, wenn die Kaufkraft sinkt, ist Cashflow am wichtigsten, um aus den aktuellen monatlichen Liquiditätspositionen sich hineinzukaufen, niedrig in unterschiedliche Assetklassen, um sich auf die nächste Welle vorzubereiten. Ja, und die nächste Welle kommt. Das ist wie beim Wellenreiten, wenn wir draußen sitzen und uns anschauen, welche Welle wird interessant, dann sitzt man halt draußen und wartet auf die Welle. Und nur weil jetzt innerhalb von 5 Minuten keine Welle daherkommt, bricht man auch nicht ab und schwimmt hinein, es sei denn, es ist schon Zeit reinzuschwimmen, dann ist völlig egal, welche Welle daherkommt. Wenn mir kalt ist, gehe ich rein. Wenn ich aufs Klo muss, gehe ich rein. Aber das Wichtige ist, wenn ich da bin, um zu warten, ja, dann warte ich die Welle ab. Und auch im Kapitalmarkt wissen wir, dass die nächsten Wellen kommen werden. In welchem Segment? Das wissen wir nicht. Woher wissen wir, dass die Wellen kommen? Naja, weil das unser Wirtschaftssystem ist, dass wir pendeln zwischen Übertreibung und Untertreibungen in den Märkten. Und da ist die Diversifikation immer wieder ganz, ganz entscheidend, um daraus eben die Liquidität zu haben und nicht auf Timing-Herumspringerei angewiesen zu sein, weil den Boden abpassen zu wollen und zu sagen, so und jetzt ist alles ideal, die Zeit haben wir aktuell nicht. Also im Moment ist nicht die Zeit gegeben für All-In-Investitionen, die wird es wieder geben. Die Zeichen wird man dafür wieder sehen, aber aktuell ist es eben nicht. Und in der jetzigen Phase muss ich mich damit anders mit den Themen auseinandersetzen. Und wenn man die Kaufkraft versucht, für sich zu ergründen, dann muss ich die Vergleiche nicht mit 2021 oder mit 2020 ziehen, sondern möglicherweise 2018 oder 2019. Und da muss ich die Frage stellen, steht mir heute mehr Liquidität zur Verfügung? Wenn ja, dann habe ich in den letzten Jahren einiges gut gemacht. Liquidität, die mir zur Verfügung steht, ist mein Einkommen höher, ist mein Job sicherer, ist mein Know-how höher in vielen Bereichen, dann waren meine Investitionen möglicherweise nicht nur im Kapitalmarkt, sondern auch in mich selber sinnvoll in den letzten Jahren und ich habe damit Kaufkraft sichern können. Auch wenn die Preise steigen, das ist völlig egal, wenn auf der anderen Seite die mir zur Verfügung stehende Liquidität und meine Einnahmen höher sind, dann ist das kompensiert. Und das sind immer wieder die wichtigen Gedanken. Ich hoffe, dass ich diese zwei Kommentare, einerseits die Headlines, Vermögenswerte schmelzen dahin und diese komische Aussage, das Geld ist nicht weg, nur wer anderer hat es, konnte ich aus einem anderen Blickwinkel heute beleuchten, weil die Zielsetzung sollte sein, dass der Privatanleger, dass die Kunden, dass wir es schaffen, von den aktuellen Tageskursen emotional uns loszulösen, um nicht ein Spielball zu sein und hin und her zu schwappen, weil vor allem all jene, die Spielbälle sind, sind leider auch anfällig für Betrug. Weil dann jemand daherkommt, der ihnen diese emotionale Rettungsinsel aufmalt und sagt, komm nur zu mir und da ist alles heile Welt und da gibt es die Schwankungen nicht und da ist alles super und du kriegst garantierte Einkünfte. Und dann kauft man sich etwas in der Hoffnung, sich nicht mehr mit den Wellen des Kapitalmarktes beschäftigen zu müssen und ist dann möglicherweise in einer sehr teuren Erfahrung drinnen. Das heute, diese Gedanken zu aktuellen Entwicklungen. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Liebe Grüße und morgen wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz. der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.